Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Saalgeflüster.
In diesem Podcast geht es um den Alltag im Krankenhaus, Geschichten aus dem OP und das Leben von zwei operationstechnischen Assistentinnen.
So, ich würde sagen, wir stellen uns jetzt erstmal vor, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Ich bin Luisa, 26 Jahre alt und operationstechnische Assistentin. Zu meiner Rechten habe ich Katrin und wir sind nicht nur Podcast-Partner, sondern auch Freundinnen und haben die Ausbildung auch zusammen gemacht. Nachdem ich examiniert war, bin ich dann erstmal zur Zeitarbeit gegangen, habe irgendwann dann auch angefangen zu studieren an der HAW in Hamburg, interdisziplinäre Gesundheitsversorgung und Management. Das Studium hat mir aber irgendwie nicht so gestanden, also irgendwie war ich nicht so happy, habe das dann abgebrochen und bin wieder in eine Festanstellung in einem Level 4 Krankenhaus und da habe ich jetzt vor kurzem gekündigt.
Um mit mir zusammenzuarbeiten.
Ja, genau. Also Katrin und ich sind jetzt bald wieder Kolleginnen und ich freue mich extrem auf die Zeit. Ich gehe auch in ein größeres Krankenhaus, also es ist ein Level 1 Krankenhaus, ein Maximalversorger in Hamburg und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich. Katrin, willst du dich auch mal eben vorstellen?
Ja, also ich bin Katrin, ich bin 41 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, einen Hund und einen Mann. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen.
Ja, okay. Und du hattest echt auch noch mal sehr viel mehr Berufserfahrung, bevor du die Ausbildung angefangen hast, ne?
Genau. Ich war ja in der Gastronomie tätig, 10 Jahre, und hatte dann überlegt, mich selbstständig zu machen. Es war eigentlich immer mein Traum gewesen, aber irgendwie hat mir am Ende so ein bisschen der Mut gefehlt. Und ja, ich war so ein bisschen lost und habe dann ganz viel mit Leuten gesprochen, unter anderem auch mit meinem Schwiegervater, der Orthopäde ist. Und der sagte zu mir dann irgendwann, Katrin, ich glaube, OP-Schwester würde zu dir passen.
Ja.
Und so begann meine Reise.
In den OP.
In den OP.
Ja, crazy. Genau, und wir dachten jetzt eben, also wie der Podcast zustande kommt, wir dachten einfach, es wäre irgendwie schön, über unsere Erlebnisse im OP zu sprechen und haben auch generell das Gefühl, dass es ganz wenig da draußen gibt über die OP-Welt und dass für die meisten Leute das wirklich wie so ein Schleier ist, der über das ganze Geschehen in unseren Hallen halt irgendwie gelegt wird und wir wollen den für euch ein bisschen lüften.
Yes. Ja, weil also ich wollte ja auch immer mal wieder so ein bisschen hören, was da so los ist, ne? Als man noch nicht wusste, wie das überhaupt so ist im OP, als ich nur dieses Praktikum hatte. Und dann habe ich auch so ein bisschen recherchiert und geschaut und alles, was es damals gab, also
ja, es gab super wenig. Das
ist jetzt nochmal 6 Jahre her.
Es gab irgendwie so ein, zwei Personen, die so Videos gemacht haben.
Ja, aber das war schlecht gemacht.
Wie machst du deine Bewerbung oder weißt du so, ja.
Und zwischenzeitlich dachte ich immer, oh ja, ich mache irgendwas, aber ich habe mich auch nicht so richtig bereit gefühlt, weil ich einfach auch noch nicht so wirklich die Erfahrung hatte und noch gar keinen Plan, was da überhaupt abgeht im Krankenhaus. Das kommt ja erst, finde ich, mit der Zeit, dass man so überblickt, wie ist das mit den Diensten.
Ja, total, das dauert extrem lange. Also jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt auch in das neue Krankenhaus komme, bin ich ja auch wieder so, okay, wie regelt ihr das? Weil jedes Krankenhaus das ja auch unterschiedlich regelt. Mit den
Dienstzeiten auch, ne?
Mit den Dienstzeiten, genau. Mit den Ruhezeiten, also das, ja.
Also Ruhe gibt's nicht, darauf kannst du dich schon einstellen.
Mega. Ja, Katrin, willst du vielleicht zuerst erzählen, wie du überhaupt auf den Job gekommen bist? Weil, also ich wusste ganz lange gar nichts von der OTA-Ausbildung.
Ja, genau, ich habe ja schon erwähnt, dass ich das Gespräch hatte mit meinem Schwiegervater und genau, dann habe ich halt so ein bisschen geschaut und dann habe ich aber nur gesehen, dass...
Warte mal, hast du das schon erwähnt? Also ihr müsst wissen, wir haben diesen Podcast nämlich schon mal aufgenommen, aber unser Aufnahmegerät war nicht an.
Ja.
Richtig die Pros am Werk.
Und ich fand das war richtig gut.
Das war so gut. Oh, wir haben uns richtig geärgert.
Aber ja, egal, es gibt's nicht mehr.
Ja. Moving on.
Genau. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau.
Dein Stiefvater.
Mein Schwiegervater.
Mein Schwiegervater.
Ich habe gar keinen Stiefvater. Also mein Schwiegervater hatte mir dann gesagt, hey Katrin, OP-Schwester passt zu dir. Ich habe dann geschaut und habe gesehen, okay, ich muss erstmal die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin machen. Das würde 3 Jahre dauern und dann mache ich nochmal eine 2-jährige Fachweiterbildung für den OP.
Das Leute, das ist aber Quatsch, ne?
Ja, lass mich doch mal erzählen. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt auch schon 35. Und dann dachte ich, nee, also jetzt nochmal 5 Jahre Ausbildung auf gar keinen Fall. Und dann habe ich weitergeschaut und habe gesehen, okay, es gibt diese Ausbildung zur OTA. Habe dann geguckt, dafür muss man ein Praktikum machen, habe mich beworben fürs Praktikum, habe dann 2 Wochen das Praktikum gemacht und ich glaube, 3 Monate später hatte ich dann auch schon die Zusage zur Ausbildung. Das war, glaube ich, im Oktober oder so und im Februar haben wir dann ja beide angefangen.
Ja, wir sind der Kurs 1902.
Wow, bester Kurs.
Yes.
Und ich glaube, wir waren ja 30 Personen am Anfang.
Ja, ich glaube sogar 32. Wir hatten so viel Schwund. Ich glaube, wir waren danach nur noch die Hälfte oder so.
Genau. Und wir waren ja auch mit den Arthas zusammen.
Ja, stimmt. Wir waren.
Und da dachte ich dann zwischenzeitlich mal, von Arthas hatte ich davor noch nie was gehört. Und zwischenzeitlich habe ich dann ja auch in der Ausbildung in dem Bereich gearbeitet. Also du musst ja durchlaufen, diese Abteilung. Und ich dachte so, okay, das ist auch eigentlich ganz cool.
Ja, ist total cool. Also ich wusste ja ein bisschen mehr über Arta, bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Ich bin ja auf den Job gekommen durch jemanden, der in der Anästhesie gearbeitet hat, nämlich mein Ex-Freund. Ich habe damals noch mein Abitur gemacht und eigentlich wollte ich unbedingt Kunst oder Medizin studieren. Und meine Eltern waren so, ja, mach was, oder was heißt meine Eltern, meine Familie, war so, mach was ordentliches, Kind. Und dann wollte ich Medizin studieren, habe aber eine Prüfung versemmelt im Abitur. Und dann war mir so klar, okay, ich werde jetzt nicht direkt nach dem Abi irgendwie sofort das Medizinstudium anfangen können. Und habe mich erstmal informiert. Und das war auch so eine Zeit, wo ich halt ganz wie Grey's Anatomy geguckt habe.
Dieser Zug ist ja so an mir vorbeigegangen.
Ja.
Ich fand das immer so fake irgendwie.
Ist ja auch fake, aber ich fand es einfach geil. Und da hat sich so meine Fantasie irgendwie im Kopf richtig festgemacht, dass ich im Krankenhaus arbeiten will und dass das mega geil ist. Ist ja auch geil. Auf jeden Fall war halt mein Ex-Freund auch in der Anästhesie tätig. Der hat zurzeit da die ATA-Ausbildung gemacht. Und dann war ich bei ihm und dann kam er nach Hause und dann hat er so voll viel erzählt über das Leben im OP und so. Und ich fand das mega spannend. Und dann habe ich mich informiert und ich wollte auf gar keinen Fall das Gleiche machen wie er. Und ich fand OTA sowieso spannender, weil ich wollte wirklich bei den Operationen dabei sein. Ja. Und das sind ATAs ja nicht.
Genau.
Also bei den Vorbereitungen und so, aber nicht richtig bei der OP.
Du wolltest richtig schon in den Körper gucken.
Ja.
Bräuche, ja. Köpfe,
ja.
Beine.
Ja, ich fand das so geil. Allein schon, damals die Vorstellung, mal ein Organ zu sehen und auch anfassen zu dürfen, fand ich irgendwie so spannend. Und so bin ich zu dem Job gekommen. Ich habe mich dann relativ schnell beworben, auch in dem gleichen Krankenhaus, wo er war. Hatte dann Bewerbungsgespräch.
Das habe ich ja auch nie verstanden, weil das so weit weg war von dir.
Ja.
Eigentlich hättest du direkt auch in das Krankenhaus kommen müssen, wo du jetzt hinkommst.
Der hatte mich doch damals in der Hand, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Darüber müssen wir
so
auf jeden Fall nochmal sprechen.
Weiß
also
ich nicht.
Anreißen.
Weiß ich nicht, aber ich war wirklich sehr jung und wir haben das damals so beschlossen. Es war wirklich rückblickend nicht die intelligenteste Idee, aber mein Gott, ich habe die Ausbildung abgeschlossen.
Du hast es so durchgezogen. Ich dachte immer so, manchmal, wenn wir gesprochen haben und du mir so ein bisschen erzählt hast, was bei euch so abgeht und wie es dir teilweise da ja auch erging.
Ja. Ja, also wir haben uns halt, während wir beide noch die Ausbildung gemacht haben, dann auch getrennt. Und das war, sagen wir mal so, keine schöne Trennung. Das war schon eine Herausforderung. Aber mein Gott, von gestern.
Ja, Schnee von gestern. Ich meinte aber auch nicht deinen Ex-Freund, sondern ich meinte...
Du meintest das?
Ich meine die Mitarbeiter teilweise.
Ja,
der Umgang mit dir, der Umgang mit auch mit Schülern. Ich finde es teilweise so erschreckend, was da los ist, was mit denen gemacht wird.
Ja, also ich weiß noch, dass ich mich damals zu einer sehr ruhigen und eher introvertierten Person entwickelt habe, obwohl ich das überhaupt nicht bin.
Das kann ich bezeugen.
Ja, aber ich habe damals alles Mögliche mit mir machen lassen und ich würde auch sagen, dass es mich gar nicht mal so schlecht getroffen hat. Also ich erinnere mich an einen Auszubildenden und das tat mir so leid. Der war über mir, 1,5 Jahre glaube ich, und der hat jeden Tag auf Toilette geweint.
Ich finde, das ist einfach, wie kann man so mit Menschen umgehen? Und das machen ja auch teilweise dann Menschen, die selber eine Familie haben und selber Kinder haben.
Ich verstehe es auch
nicht. Wie kannst du denn so einen jungen Menschen so erniedrigen teilweise?
Also ja, und so den Mut rausnehmen und auch die Kraft überhaupt, ja, was da reinzustecken und an sich selber zu glauben und so, das musst du ja auch. Das ist ja alles Neuland. Also von der Schule direkt ins Krankenhaus zu gehen, das war für mich schon so eine riesen Umstellung. Und ich habe davor schon gearbeitet. Ich hatte Bäckerjobs, bei einer Pizzeria und so. Es ist nicht so, als hätte ich noch nie gearbeitet, aber es ist ja schon eine ganz andere Arbeit.
Es ist eine ganz andere Arbeit und es ist, finde ich, auch eine komplett andere Welt im OP.
Ja.
Und also ich persönlich war ja 35 und habe ja auch die ein oder andere Baustelle dort mal erlebt.
Ja.
Mit Heulen, mit danach. Also ich kam irgendwann an einen Punkt, wo ich dachte, ich breche diese Ausbildung ab.
Ja, wegen du hattest auch richtig schwere
wegen Zeiten. Wegen dieser einen Person. Und die hat mir das Leben so zur Hölle gemacht. Ich weiß gar nicht, ob diese Person gemerkt hat, was das anrichtet bei den anderen.
Das war krass, weil ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass dieser Mensch sich bewusst ist, was er da bei dir angerichtet hat. Und das finde ich voll interessant, weil wir reden ja über erwachsene Menschen.
Ja.
Das ist crazy. Naja, ihr merkt schon, wir haben ein bisschen Wut auch in uns.
Bisschen Redebedarf. Aber ich glaube, das ist nochmal so eine extra Folge, Mobbing.
Ja, Mobbing, Klinik. Da kann man lang.
Weil ich glaube, das ist jetzt nicht nur im OP so, sondern es ist, also generell ist es, glaube ich, überall bei der Arbeit. Aber OP und Klinik ist nochmal sehr speziell.
Ja, würde ich auch sagen. Generell von Menschen, die im OP arbeiten, sind auch immer sehr spezielle Menschen, finde ich.
Ja,
gar nicht unbedingt negativ oder positiv, sondern einfach sehr speziell. Ich dachte, wir reden erstmal so generell ein bisschen über die Ausbildung. Viele kennen die Ausbildung, glaube ich, gar nicht. Also ne, operationstechnische Assistentin ist eine 3-jährige Ausbildung und wir haben die 2019 gemacht und es hat angefangen mit dem Einführungstag. Erinnerst du dich an den Einführungstag?
Ja, daran erinnere ich mich sehr gut. Die Sonne hat geschienen und wir waren zu dritt. Also 3 OTAs, die neu angefangen haben zum 1.2. Und wir wurden erstmal im Krankenhaus umgeführt und dann sind wir aber auch ziemlich schnell in den OP gegangen. Und dort haben sie uns nochmal die einzelnen Abteilungen gezeigt. Ich kannte das ja durch mein Praktikum alles schon so ein bisschen, die anderen beiden nicht. Und ich glaube, um 13 Uhr konnten wir schon wieder nach Hause gehen.
Nice.
Ja, das war richtig toll. Und am nächsten Tag begann dann der Ernst des Lebens.
Mm. Ja, bei mir war das ähnlich. Also bei uns war das so eine bunt gemischte Gruppe, gar nicht nur Auszubildende, sondern wirklich aus allen möglichen Funktionen. Und dann wurden wir da durchs Krankenhaus geführt und das war voll krass, weil ich habe auch das erste Mal einen Leichenkeller gesehen und ich dachte so,
den habe ich ja bis heute noch nicht gesehen.
Ehrlich?
Nein, ich muss da mal hin.
Ja,
also das schon, muss ich mir auf meine To-Do-Liste schreiben.
Ja, ist halt, also wenn du kannst, nimm dir Zeit dafür, ist ein besonderes Gefühl, finde ich. Ich fand es auch ganz störend, in dem Moment mit Menschen zu sein, die ich nicht kannte.
In dem Moment, ja, wo, ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Auf jeden Fall war der Einführungstag ganz chillig, auch bei mir. Wir hatten dann irgendwie noch so Mittagessen und dann durften wir auch irgendwann gehen. Und dann war ja auch direkt Praxisblock, ne?
War das so?
Ja, Allgemeinchirurgie.
Stimmt, wir waren ja auch noch beide zusammen in der Allgemeinchirurgie, auch wieder so ein Zufall.
Ja.
Und deshalb, darüber haben wir uns auch nochmal angefreundet, weil wir uns immer zum Lernen getroffen haben.
Wir haben uns immer zum Lernen getroffen und das Geile war halt, Katrin wohnt wirklich direkt neben mir, also 5 Minuten von mir. Und das haben wir auch relativ schnell in der Ausbildung gecheckt. Also vor dem Praxistag, also vor dem Einführungstag in der Praxis, gab es nämlich so einen Theorie-Einführungstag in der Schule, wo sich unsere Klasse dann kennengelernt hat. Da haben wir so Spiele gespielt und so. Es war wirklich wie in der 3. Klasse.
Oh mein Gott, ich hasse diese Spiele. Und jetzt stellst du dich vor und jetzt musst du nochmal sagen, okay, was verbindest du denn mit dir? Und dann musst du dir den Namen
von den anderen... Ja, das war doch so, ich packe meinen Koffer, ja, aber halt mäßig Namen. So... Ja, genau. Mit Namen, du stellst dich einmal vor und dann packst du in deinen Koffer eine wichtige Eigenschaft, die dich beschreibt.
Ja.
Lol. Ja, aber da haben wir dann schnell gemerkt irgendwie, dass wir nebeneinander wohnen, dass wir im gleichen Viertel aufgewachsen sind und dass dein Sohn und meine Schwester auf die gleiche Schule gehen.
Stimmt, nur in unterschiedliche Jahrgänge.
Ja.
Witzig.
Wild.
Und du warst direkt schockverliebt in mich.
Das habe
ich gesehen. Habe ich in deinen Augen gesehen.
Doch. Aber ich fand dich schon sehr interessant. Ich fand dich vor allem sehr reif.
Fandest du?
Ja. Also, ja, doch.
Okay, wenn mir jetzt irgendwas zu mir einfallen würde, wäre es nicht
reif. Du bist ja aber auch einfach schon älter.
Ja, ich bin älter. Aber teilweise bin ich schon ein Kindskopf.
Ja, total. Aber du hast trotzdem Lebenserfahrung mitgebracht und so. Und ja.
Und die Ausbildung war ja auch, also ich meine, was wir dazu noch alles erlebt haben, es kam ja dann Corona noch.
Ja, ich verdränge Corona ganz oft.
Ich manchmal kommt mir das so vor, als wäre das so ein Film gewesen.
Ja, oder so ein Paralleluniversum oder so schon vor gefühlt 30 Jahren oder ein anderes Leben, keine Ahnung, aber dann auf jeden Fall.
Nur noch Homeschooling,
ja.
Die Impfung, wenn du nicht geimpft wollen.
ja, wenn du dich nicht impfen lassen wolltest, dann hättest du die Ausbildung verloren, den Ausbildungsplatz. Das war echt krass.
Also das wurde ja richtig, richtig krass Druck auch ausgeübt. Ne?
Total.
Also natürlich, das ist wieder ein anderes Thema und da soll auch jeder seine Meinung zu haben. Aber das war schon heftig in dem Moment, wo wir nur noch zu Hause waren, von zu Hause aus gelernt haben. Also für mich, meine Tochter ist in die erste Klasse gekommen, mein Sohn hat Abi gemacht, mein Mann hatte auch irgendwie nur noch zu Hause Arbeit. Und ich musste nebenbei lernen und aber auch in die Klinik und das Leben dort geht ja einfach weiter.
Ja, das war nämlich auch so, alle hatten halt irgendwie wirklich Homeoffice und wir hatten Homeoffice im Theorieblock. Also alles, was wir an Lehrstoff durchmachen mussten, haben wir ja zu Hause gemacht. Aber die Arbeit im Krankenhaus ist ja nicht ausgeblieben. Wir hatten so einen Schein und egal zu welchem Zeitpunkt, wir konnten trotzdem weiter in die Kliniken gehen und arbeiten.
Das war eigentlich auch ganz geil.
Das war, hatte auch Vorteile, finde ich auch.
Man war so systemrelevant. Oh, und genau, dieses Wort systemrelevant.
Wir sind systemrelevant. Wow. Ja, und was ich richtig geil fand, ey, das ist eigentlich so schlimm, ich fand es irgendwie cool, dass die ganze also restliche Gesellschaft auch mal mit Mundschutz arbeiten muss.
Yeah.
Und auch mal mit Mundschutz raus muss und versteht, was das für eine Belastung auch ist, weil, also so gerade im OP, wir arbeiten ja...
Empfindest du das als eine Belastung?
Extrem.
Ich überhaupt nicht.
Ich extrem.
Außer FFP2-Maske. Also nee. In dem Moment, wo es halt so ein bisschen enger anliegt. Aber so die ganz normale OP-Maske empfinde ich nicht als Belastung.
Doch, ich schon. Also generell habe ich nicht gerne so viel um meinen Kopf. Die OP-Haube ist ja auch bis zur Stirn. Dann noch irgendwie was deinen Mund und deine Nase bedeckt. Und du kriegst halt auch andere Luft dadurch. Und die OP-Luft ist generell schon nicht so geil, muss man ja sagen.
Das stimmt.
Also nur so für die Information für Menschen, die nicht im OP arbeiten. So Fenster aufmachen geht nicht. Ihr könnt nicht einfach so im OP das Fenster aufmachen.
Ich würde mir manchmal das so sehr wünschen.
Ja.
Also es gibt ja wirklich auch Momente, wo es riecht, wo es stark riecht. Mhm. Und ich bin, also was Gerüche angeht, bin ich sehr, sehr empfindlich.
Ich zum Glück nicht so.
Und ich habe dann wirklich auch diesen Würgereiz teilweise.
Hast du dich schon mal übergeben
im OP? Nee, das nicht, aber... Also es war ein paar Mal kurz davor.
Ich habe mich einmal übergeben.
Stimmt, das hast du mir sogar erzählt. Das war in der Ausbildung, oder?
Als alles noch neu war. Ich habe eine Weile gebraucht, um mich
Du bist auch immer einfach umgefallen.
Bin nur einmal umgefallen.
Okay.
Ja, also mir ist wirklich oft schwarz vor Augen geworden. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es schon eine krasse Belastung für den Körper ist, so lange zu stehen. Dann die Gerüche. Es ist kalt. Das grelle OP-Licht, du kannst nicht immer essen und trinken, du kannst nicht zu jeder Zeit auf Toilette, du möchtest alles gut machen, also du hast ja auch einen Druck auf der Brust.
Total. Das mit der Toilette und mit dem Trinken finde ich auch, das empfinde ich als Belastung, weil ich trinke extra weniger, damit ich nicht so oft zur Toilette muss.
Ja, ich auch, auf jeden Fall.
Und das ist ja auf Dauer, also ne, es ist ja wichtig, dass wir regelmäßig einfach trinken.
Total. Aber jetzt mal zurück zu Corona. War das bei euch auch so, also bei uns sind kaum noch OPs gelaufen und also wirklich richtig, richtig wenig. Und dann hat man angefangen, unsere Leute in die Notaufnahme zu schicken und abzuziehen.
Also bei uns wurde man gefragt, also die Auszubildenden waren außen vor, die haben einfach ganz normal weitergemacht. Aber ich weiß, das Stammpersonal, was auch, ich glaube, das waren nur die OP-Schwestern, die ja diesen nochmal einen anderen medizinischen Hintergrund haben und die diese Ausbildung gemacht haben, die wurden gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, auf Intensiv zu gehen oder bei der Anästhesie mitzuhelfen.
Und haben das einige bei euch gemacht?
Das haben ein paar gemacht. Und ich glaube, eine Person ist dann sogar ganz gewechselt danach.
Echt?
Weil es ihr so viel Spaß gebracht hat.
Ja. Krass, das hört man irgendwie selten, finde ich.
Ja. Und bei euch?
Bei uns? Also in Corona-Zeit, ja, wie gesagt, wir wurden abgezogen, wir mussten in die Notaufnahme. Ich hatte auch gerade meinen Einsatz oder einen Teil von meinem Einsatz in der Notaufnahme, als Corona Thema war. Und das war irgendwie, ich habe mich gefühlt wie bei Weltuntergang.
Ja, stimmt.
Also wirklich,
Apokalypse.
Also eigentlich gar nicht witzig, aber Alter, das war echt heftig.
Obwohl, es gab auch positive Aspekte. Also ich wohne ja an einer Hauptstraße und eigentlich habe ich es voll schön, auch mit Garten. Bloß dadurch, dass diese Hauptstraße da ist, ist es extrem laut immer. Und zu Corona war es wirklich so, wie ich es mir immer wünsche. Es war ruhig, kaum Autos und...
ja gut, aber um welchen Preis?
Ja, natürlich. Ich sag ja, ich versuche das Positive an den Dingen zu sehen.
Das ist gut. Ja, auf jeden Fall Corona. Das war eine wilde Zeit, ich bin ehrlich. Und das war irgendwie so, wir waren gerade im zweiten Lehrjahr, da hat es angefangen, glaube ich.
Und ich glaube, zur Corona-Zeit habe ich mein erstes TikTok gedreht.
Echt?
Ja, aber so richtig, richtig peinlich.
Meine Videos waren auch krass peinlich damals.
Nein, ich fand das süß. Ich fand das süß. Ich fand das gut, wie du es gemacht hast.
Ja.
Aber das fanden ja nicht alle so gut, oder?
Nee. Aber das war ja auch, ich habe das ja gar nicht geplant. Also, ich weiß gar nicht, ob ich euch das jemals erzählt habe. Bei mir hat das damals angefangen, weil eigentlich auch so peinlich. Ich wollte irgendwie so ein bisschen kreativer lernen. Und ich habe mir schon immer so Sachen aufgemalt und die dann beschriftet. Ich hatte irgendwie Spaß daran. Und dann dachte ich so, ey, vielleicht einfach Videos machen. Dann kannst du dir die Videos angucken und dann lernst du auch was dabei. Allein schon beim Produzieren der Videos.
Ja.
Weil du musst dir die Informationen und so ja dann raussuchen, die du da reinschreibst. Und das war so meine Taktik. Und dann habe ich das gemacht, aber ich hatte damals so ein altes Handy und wirklich wenig Speicherplatz. Und mein Handy war voll. Und dann dachte ich so, okay, Mist, was machst du denn jetzt? Und ja, meine Lösung dafür war es einfach bei TikTok hochzuladen.
Aber eigentlich voll smart.
Ja, ne? Ja. Ich dachte auch, ich lade das da hoch, ich lösche das von meinem Handy und dann habe ich wieder Speicherplatz. Und genau so war es. Und irgendwann bin ich dann aufgewacht, da habe ich auch noch gar nicht so viele Videos hochgeladen. Und dann hatte ich ein Video, das über Nacht einfach so komplett viral gegangen ist. 3 Millionen Views.
Oh, du hast dich richtig gefühlt, ne? Das ist, ey, ich bin Fame.
Nee, ich war auch erstmal schockiert. Da kommen ja auch nicht nur positive Nachrichten.
Ja, vor allem in unserer Branche. Ja. Es gibt ja immer diese ganzen Besserwisser.
Ja.
Und warum hast du jetzt dies nicht gemacht und warum ist das? Ach, und du denkst jetzt, du bist was Besseres.
Ja, und die Nachrichten waren auch negative Nachrichten und das war ganz neu für mich. Und dann war ich halt auch gestresst, weil ich musste ganz normal zu meinem Frühdienst, hatte auch eine OP, die ich noch nicht kannte und wollte mich da noch einlesen. Aber dann war ich war so, oh mein Gott, ich muss jetzt gucken, was da passiert ist. Und dann war ich erstmal voll überfordert, aber irgendwie hat es auch Spaß gemacht und ich war so ein bisschen beflügelt und dachte so, oh mein Gott, das ist ein Lichtblick, jetzt kann ich, also weißt du?
Ich hatte bei dir auch wirklich den Eindruck, als würden dir diese Menschen, deine Follower, so Kraft geben.
Ja.
Weil du bist auf einmal so ganz anders aufgeblüht. Ich weiß, du hast am Anfang, dann bist du mal live gegangen und hast dann mit denen so zusammen gelernt und die haben dir Fragen gestellt und so.
Ja.
Das haben wir auch ein, zwei Mal einfach zusammen
Spaß
gemacht. Und, ja, das, ich kann es total nachvollziehen.
Und ich habe das richtig gebraucht, weil ich hatte echt einen kleinen Durchhänger in der Ausbildung auch. Und das hat mir so Spaß gemacht, andere Leute mit daran teilzuhaben und mitzunehmen. Das war einfach geil. Und so ist das bei mir gestartet.
Und ich glaube, du hast ja auch vielen dadurch, dass du das so ein bisschen informativ gestaltet hast, hast du auch vielen gezeigt, dass es diesen Job gibt und viele haben deinetwegen auch die Ausbildung gemacht.
Ja, ich kriege auch ganz oft Nachrichten von so, also primär natürlich jungen Mädels, aber auch einige Jungs dabei und das finde ich auch cool.
Allein in unserer Klinik gibt es einen Auszubildenden, der hat nur deinetwegen die Ausbildung angefangen, weil er deine Reels und deine Videos immer so
angeschaut Ich kriege echt oft auch richtig süße Nachrichten, wo Leute, ich komme darauf auch gar nicht klar und dann, ich freue mich darüber immer. Also wirklich, das erfüllt mein Herz, wenn ich lese, dass Leute dadurch die Ausbildung erst gefunden haben und sich dann beworben haben und auch einen Platz bekommen haben. Das freut mich unnormal, wirklich. Also
schön
ganz
wäre, wenn sie dann auch in dem Job bleiben, ne?
Ja. Ja, das stimmt.
Entschuldigung, ich habe dich
aber unterbrochen. Aber ich gehe jetzt, ach, alles gut. Ich wollte die einfach virtuell drücken, alle.
Ja.
Das Social-Media-Thema hatte aber auch nicht nur positive Aspekte, ne? Erinnerst du dich daran?
Ich erinnere mich sehr gut daran. Vor allem war das ja kurz vor unserer Abschlussprüfung.
Ja, und das, für mich war das die nächste Vollkatastrophe, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und es ging dann ja so los, dass also nur darüber geredet wurde. Und ich glaube, viele Lehrer fanden es auch gar nicht gut. Und du hast doch sogar eine Abmahnung bekommen.
Ich habe eine Abmahnung bekommen und es gab in unserer Schule auch ganz plötzlich so generell die Diskussion, was machen wir, wenn Leute halt Social Media machen wollen, so mit Handy rumlaufen und sowas. Ich glaube, da gab es dann eine Weile auch ein Verbot.
Ja.
Und bei mir gab es irgendwie mal so ein da hat sich jemand anonym gemeldet und sich beschwert über mich und halt wohl einen langen Brief verfasst und das an meinen Arbeitgeber geschickt und an die Schule. Und dann wurde ich von beiden ermahnt und von meinem alten Arbeitgeber habe ich auch einen Brief bekommen und der hat sich richtig gewaschen. Also ich war so schockiert, der war auch gar nicht mehr objektiv, sondern ich finde schon richtig persönlich angreifend.
Ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt 22 und mir wurde da unterstellt, dass ich meinen Beruf sexualisiere und also wirklich, ich dachte, ich falle vom Glauben ab.
Ja, ich weiß noch, du warst damals richtig schockiert.
Ja, und die haben mich auch richtig gescreent. Also die haben auch so Sachen, die gar nichts mit meinem OTA-Content Nein. damals zu tun hatten. Und das war ja wirklich alles low budget. Ich habe gerade mal angefangen, so aus Spaß ein bisschen was hochzuladen. Und ich hatte ja auch ein Leben davor, zum Beispiel so Bikini-Bilder von mir im Urlaub oder sowas. Mhm. Auch gar nicht anzüglich, einfach
und
nur...
Und es geht ja auch niemand etwas an.
Ja, genau. Also, aber dann wurde das irgendwie so vermischt und so. Es war echt weird. Ganz komisch.
Und was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass, also sie hätten dich ja auch einmal zu einem Gespräch bitten können.
Das hätte ich mir auch sehr gewünscht.
Ne, dann kann man ja auch viele Dinge schon ganz anders klären, als direkt mit so einem Brief und diesen ganzen Unterstellungen anzukommen. Ja.
Ja, das war heftig. Und dann gab es ja den nächsten Schocker, wirklich ganz kurz bevor wir die Prüfungen hatten. Ich glaube, da haben wir auch schon die ersten abgelegt.
Ja.
Und dann mittendrin in diesem in dieser Prüfungsphase wurde ich dann ins Büro zitiert. Und
ins Schulsekretariat wurdest du gerufen. Ja, okay.
Und da hatte ein Lehrer mich angeschwärzt. Ich hätte das Bild von seiner Tochter.
Oh mein Gott, das war auch so unangenehm. Ja, also im Nachhinein für ihn auch.
Ganz unangenehm. Ich hätte das Bild von seiner Tochter im Internet gepostet. Und dann saß ich da und ich war echt, ich dachte so, hä? Also erstens.
Also ich hoffe, er hört das und ich hoffe, es ist ihm so richtig unangenehm.
Ja, es sollte ihm wirklich unangenehm sein, weil erstens, woher soll ich das Bild haben? Darauf wurde mir geantwortet, ja, mein Laptop liegt ja da auch rum und vielleicht hast du es dir runtergezogen. What the hell, ich habe andere Sachen zu tun und ich habe Hobbys, so. Und dann meinte ich so, ja, kann ich das Bild mal sehen? Und dann haben sie mir das Bild gezeigt, Leute, ich dachte wirklich, das ist ein schlechter Witz, das war ich. Als 5-Jährige, verkleidet als Ärztin.
Ich kann mich sogar sehr gut an das Foto erinnern.
Das hängt bei mir auch am Kühlschrank.
Ja.
Aber was ich mir dann halt auch so denke, Alter, wie unangenehm, du erkennst dein eigenes Kind nicht?
Ja.
Krass. Richtig peinlich. Ja. Und dann aber auch so ein junges Mädchen in so einer Prüfungssituation dahin zitieren, das ist doch auch so wild.
Wie hat er reagiert, als das aufgeklärt wurde? Also hat er sich entschuldigt?
Ja, oder? Der hat sich schon entschuldigt. Das war dem auch peinlich und unangenehm, aber it better be.
Ja, auf jeden Fall.
It better be. Wie kommt man dazu?
So, aber jetzt haben wir genug über unsere Ausbildung gesprochen. Ich glaube, das ist nochmal eine extra Folge wert. Auch wie wir uns da gefühlt haben und generell.
Ja, und auch vielleicht so der Ablauf von der Ausbildung, also wie ist die Ausbildung aufgebaut, was für Außeneinsätze hat man, wie kommt man an das Praktikum ran, ab wann darf man sich bewerben und so weiter und so fort. Also da kann man ja wirklich
genau, und auch, dass die Ausbildung jetzt staatlich anerkannt ist seit
auch das,
ungefähr 3
ja.
Jahren. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast dir eine richtig tolle Rubrik überlegt.
Findest du?
Finde ich.
Ja, also wir dachten, wir machen so eine wiederkehrende Rubrik, also eine Sache, die wir immer wieder am Ende unseres Podcasts aufgreifen. Und diese Rubrik heißt Sag mal ehrlich. Und
nein.
Da. Was? Nein.
Sag ich nicht.
Und da stellt Katrin mir eine Frage und ich Katrin eine Frage. Da dürft ihr auch gerne mitwirken. Also wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen, vor allem auf Instagram, folgt, dann werden wir immer wieder so Fragesticker machen, wo ihr uns dann sozusagen direkt eine Frage stellen könnt, die wir im Podcast aufnehmen. Und ja, willst du mal anfangen mit deiner Frage?
Soll ich anfangen mit meiner Frage?
Mach mal.
Das ist jetzt spontan, ne? Ich habe mir die vorher nicht überlegt.
Ja, go for it.
Okay, aber du musst wirklich ehrlich sein.
Ja.
Also sag mal ehrlich. Okay, was war der schlimmste zwischenmenschliche Kontakt im OP?
Oh Gott. Direkt was Negatives, ne? War ja klar.
Ja, hallo?
Hau raus. Boah. Also ich muss sagen, ich habe nie so krasse Sachen erlebt wie Chirurg wirft mit Gegenständen nach dir oder sowas.
Davon, nein?
Nee.
Mir wurde mal mit der Messlehre auf meine Hand gehauen.
Ey, das finde ich so krass, du hast mir das erzählt. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte.
Ich wollte lachen, weil diese Situation war absurd.
Tat das weh?
Ein bisschen.
Krass.
Also ich war so, okay. Ich habe gesagt, das hat wehgetan. Und dann meinte diese Chirurgin, das war eine Chirurgin, die war eigentlich ganz nett, aber in dem Moment nicht. Und dann meinte sie zu mir, ja, Entschuldigung. Und ich war so, ja, okay. Und dann haben wir einfach weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Aber erzähl du, Entschuldigung.
Ja, also ich wurde noch nie mit irgendwas geworfen oder geschlagen. Das ist mir noch nicht passiert. Finde ich aber auch unterste Schublade, wenn ich mal ehrlich bin. Aber ich hatte natürlich mal, ich bin ab und zu mal angeeckt mit einigen Kollegen, so. Das kennt man ja aber auch. Und ich glaube, das Schlimmste für mich, da war ich auch noch in der Ausbildung, das ist mir aber auch später nochmal passiert.
Okay.
Ist so, dass männliche Kollegen und vor allem auch übergestellte Kollegen übergriffig geworden sind. Also sexuell übergriffig.
Oh, wow.
Ja. Und
also mit Anfassen, oder?
Ich finde,
also, nicht, also dass
ich,
das eigentlich,
ich
das
weiß,
schlechter,
dass diese
oder?
Person, über die ich spreche, mhm. oder beide, oder mehr, ich rede über mehrere Fälle, dass diese Menschen das auch mit Anfassen bei anderen Leuten gemacht haben, wo es nicht okay war. Ganz klar nicht okay. Auch ja, während der Ausbildung, weiß ich noch, auf so Firmen-Events vor allem. Okay. Ne? Also wir reden über Weihnachtsfeiern. Und damals hatte ich das eher so, dass es Blicke waren.
Mhm.
So ganz gezielte Blicke, immer in gewisse Richtungen.
Oh Gott.
Und auch Sprüche. Und damals war ich halt noch klein und jung, yeah. Und ich war auch total überfordert davon. Ich dachte immer, wir sind in einem Krankenhaus, das ist so ein besonderer Bereich und so hochprofessionell, sowas passiert mir hier nicht. Pustekuchen. Also, wenn ich eine Sache gelernt habe, okay, es ist nicht wie bei Grey's Anatomy, dass überall Techtelmechtel und jeder macht Chakalaka mit den Leuten im Dienstzimmer.
Also dann komm mal zu uns in den OP.
Ja, ich kenne Geschichten.
Über unseren OP?
Nee, aber ich würde nicht sagen, dass es jetzt so krass ist wie bei Grey's Anatomy, nur es passiert. Und vor allem wird da, bevor es passiert, gibt es ja auch immer Annäherungsversuche und das heißt ja nicht immer, dass die andere Person das auch fühlt. Und ich finde, da fehlt manchen Menschen einfach das Feingefühl, das auch mal zu lassen. Und wenn es häufiger passiert und man ganz klar eigentlich merken sollte, dass die andere Person sich unwohl fühlt, ist das für mich ein sexueller Übergriff. So.
Aber hast du darauf aufmerksam, also hast du was gesagt oder hast
nee,
du einfach...
ich war zu schüchtern. Und ich dachte mir halt auch damals so, wenn ich jetzt was sage, okay, vielleicht glauben die mir, aber was wollen die machen?
Ja.
Das ist ein Chefarzt.
Ja.
Was machen die? Also die werden den bestimmt nicht deswegen kündigen oder so. Und dann ist es ja richtig peinlich. Dann habe ich das zu einem Thema gemacht. Dann wurde vielleicht mit dem auch gesprochen. Und dann muss ich als Auszubildende weiterhin in seinen OP? Nee.
Ich glaube, das würde schon, das würde auf jeden Fall nicht einfach so unterm Teppich gekehrt werden. Also würde ich jetzt denken, von meinem normalen Menschenverstand her.
Aber
ich kann verstehen, dass du dich das nicht getraut hast.
Ja.
Aber man muss sich das trauen.
Also heutzutage sage ich auch, man muss sich das trauen. Man darf sich sowas nicht gefallen lassen. Mhm. Und heutzutage handle ich solche Situationen auch ganz anders. Also wie gesagt, mir ist das nicht nur einmal passiert. Und ich ziehe inzwischen ganz klare Striche. Ganz klar. Ich finde, und da rede ich gar nicht nur über Männer oder Frauen, also ist mir egal, wer sozusagen Opfer oder Täter ist, so ein Verhalten darf nicht entschuldigt werden.
Auf keinen Fall.
Und ich würde schon sagen, dass es häufiger von Männern ausgeht und rein geschichtlich gesehen wurden die so oft gedeckt und geschützt und ich habe gar keinen Bock, Teil dessen zu sein.
Ja, kann ich verstehen, aber ich habe das jetzt bei, ich selber habe das gar nicht erlebt und ich habe das auch bei uns noch nie mitbekommen.
Nee.
Weil ich würde sofort, wenn ich so etwas mitbekomme, würde ich sofort was sagen.
Aber ist doch gut.
Ja, ist auch gut. Ich glaube, diese Menschen...
Katrin, wirklich, ich habe Sachen erlebt, die kann ich gar nicht aussprechen hier. Das kann man sich wirklich nicht bewusst machen. Das ist so krass. Und dann sitzt du da und denkst so, echt, was mache ich denn jetzt? Weil das ist so eine beschissene Situation.
Ja.
Also du willst ja wirklich, du willst einfach keine Rolle darin spielen. Und dann bist du einfach so mitgehangen, mitgefangen, weil es dir einfach passiert ist, weil jemand anders entscheidet, dass dir das jetzt passiert.
Und du hast dich wahrscheinlich noch auf eine gewisse Art und Weise schuldig gefühlt.
Was sei schuldig?
Ja, so, oder du hast gedacht,
nee,
vielleicht habe ich irgendwelche Signale gesendet.
Nee.
Ne?
Nö.
Ja, das ist gut, das ist ja schon mal gut.
Ich finde, selbst wenn du als Frau mit einem Mann flirtest, ja, und der sich dann dazu entscheidet, ein bisschen offensiver zu sein und du dann aber ganz klar irgendwie signalisierst, nein, mit Körpersprache, mit dem, was du sagst und der das trotzdem macht oder weiterhin versucht, dann ist das ein Grenzüberschreitung.
Auf jeden Fall.
Ja.
Tut mir leid, dass du so eine Erfahrung machen musst.
Ach du.
Schnuff, schnuff.
Leben als Frau ist hart. Ja, aber ich würde sagen, ich stelle dir jetzt auch noch eine Frage, oder?
Ja.
Bist du bereit?
I'm ready.
Ich stelle dir was Positives, weil das war jetzt gerade alles so negativ.
Okay.
Ich würde gerne wissen, was dein allerschönstes Erlebnis im OP war. Also so ein Moment, den du einfach niemals vergessen wirst.
Okay, mein. Ja, daran kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Das war einer der schönsten Momente im OP. Ich hatte Dienst und bei uns ist es so, dass wir einmal einen Zentral-OP-Dienst haben und einmal einen Dienst im Perinatalzentrum. Und ich hatte den Dienst im Perinatalzentrum, da wo die Sektios stattfinden. Und ich habe nachts einen Anruf bekommen und da sagte dann die Oberärztin: Ja, wir machen jetzt gleich eine Sektio mit Feeling. Und ich war noch so im Halbschlaf und dachte so: Okay, ja, gut, ja, okay, gut, ich komme gleich. Und ich habe gar nicht
Katrin, so kein
geschnallt.
Problem, gar
Nee,
keine Herausforderung.
ich hab nicht geschnallt, dass es Vierlinge sind, dass sie Vierlinge gesagt hat. Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und dann hat sie auch gemerkt, dass ich das gar nicht gerallt habe. Und sagte sie: Ja, also eine OP, eine Sektio mit Vierlingen. Ich glaube, das ist in unserem Krankenhaus das letzte Mal vor 15 Jahren oder so vorgekommen. Also,
Ja.
es ist ja schon eine große Sache,
Ja, das ist
Vierlinge.
super selten.
Und dann bin ich wach gewesen und dachte: Okay, Vierlinge. Und dann war es so, dass wir dann im OP waren. Der OP war voll, auch voller Hebammen, weil natürlich diese vier Babys auch entgegengenommen werden mussten. Und dann wurden die einfach noch in der Fruchtblase geboren. Ich habe
Ja.
gesehen, wie sie sich in der Fruchtblase bewegt haben. Und es war so ein schöner Moment. Ich habe auch geheult. Also sowieso, ich heule immer bei Sektios. Wenn die Kinder rauskommen und ich auch die Reaktion von den Eltern sehe, ich muss mir immer meine Tränen verkneifen und runterschlucken. Manchmal drehe ich mich um und dann heule ich so richtig.
Ehrlich?
Ich finde das so, es ist so ein emotionaler Moment
Also
einfach.
die ersten Male habe ich auch geweint
Nee,
und habe mich auch voll geschämt dafür, aber
ich
inzwischen.
kann mich nicht zusammenreißen, außer ich bin richtig müde, dann geht es vielleicht mal. Aber ansonsten, das ist so ein Moment, wo ich einfach immer so berührt bin von dem, was da passiert.
Ja, ich glaube, jeder, der noch nie mit dabei war, als ein Kind geboren wurde, egal auf welche Art und Weise, also jetzt Normalgeburt oder Kaiserschnitt, kann das nicht nachempfinden, aber das ist so krass.
Ja.
Und ich finde, das ist auch ein Riesenprivileg, dass wir einfach bei anderen Menschen in so einem besonderen Moment dabei sein
Total,
dürfen, ne?
total.
Das ist ja auch echt krass. Das ist so deren kleines, das ist deren
Wunder. Ja.
Familienmoment. Und da passiert gerade, ja, da passiert gerade ein Wunder und wir sind einfach mit dabei. Das ist crazy.
Ja,
Und Vierlings-OP ist wirklich ganz verrückt.
genau, das war der schönste OP-Moment, an den ich mich erinnern kann. Das
Na
war
toll.
richtig toll.
Ja. Okay, dann beenden wir das hier jetzt auch. Es war richtig schön.
Fand ich auch. Hat Spaß
Ja.
gemacht. Können wir wiederholen?
Könnten wir wiederholen.
Nächste Woche vielleicht?
Also, bis nächste Woche.
Tschüss. Das war's mit Saalgeflüster für heute.
Wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter. Wenn nicht, dann sagt uns gerne warum. Und denkt daran, was im OP passiert, bleibt meistens nicht da. Bis nächste Woche.